Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und heute ist Mittwoch, der 2. Februar. Der Bundeskanzler. Gibt es ihn? Gibt es ihn nicht? Ist seine Existenz nur eine Sage? Man munkelt, es brenne nachts Licht im Kanzleramt. Viele Menschen in Deutschland fragen sich, wo ist Olaf Scholz? Gründe für öffentliche Auftritte gibt es eigentlich genug. Russland-Krise, Inflation, Corona-Welle. Warum der Kanzler sich so rar macht, das weiß Gordon Rapinski, der Vize-Chefredakteur von The Pioneer. Guten Morgen, Gordon.
Guten Morgen, Chelsea.
Warum taucht der Kanzler so ab, gleich am Anfang seiner Amtszeit?
Ja, Chelsea, die Antwort hat zwei Teile. Zum einen ist er ja irgendwie schon da. Also er hatte zum Beispiel in der vergangenen Woche mehrere Pressekonferenzen, hatte die Regierungsbefragung und auch heute geht's natürlich ins Kabinett. Am Abend folgt ein Fernsehinterview. Also Urlaub macht Olaf Scholz nicht. Aber auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, müsste er gerade diese Ukraine-Sache mehr an sich ziehen? Und da ist tatsächlich sein Prinzip erstmal wirklich Diplomatie walten lassen. Also er spricht im Hintergrund mit den Beteiligten und lässt aber vor allem auch seinen Sicherheitsberater Jens Plötner verhandeln. Der verhandelt im Normandie-Format, also mit Russland, mit der Ukraine, mit Frankreich, zum Beispiel nächste Woche auch wieder in Berlin. Und Scholz baut natürlich auf seine Außenministerin, auf Annalena Baerbock. Er versteht das so, dass er der Regierungschef ist und sein ganzes Team daran arbeitet. Und da ist Annalena Baerbock natürlich ganz zentral.
Was ist der nächste große Auftritt von Olaf Scholz oder geht er auf Tauchstation bis zur nächsten Wahl?
Ja, Sonntag fliegt er selbst nach Washington. Ich bin übrigens dabei, also das wird eine spannende Reise und da stehen dann wichtige Termine an. Der wichtigste natürlich mit Präsident Biden selbst und dann wird es auch für ihn weitergehen, denn als nächstes dürfte natürlich ein Moskau-Besuch anstehen. Aber auch da wieder das Prinzip Scholz, erstmal warten, bis die Unterhändler auch wirklich ein Ergebnis vorverhandelt haben und erst dann ist er auf dem Weg. Er möchte dann auch ein Ergebnis erzielen können.
Und hat das auch Risiken?
Ja, das Prinzip Scholz hat tatsächlich seine Grenzen. Er wartet eben gerne ab. Er ist nicht so auf den Effekt fixiert. Aber wenn das dann als Zauderei wahrgenommen wird, dann schwächt es eben auch seine Verhandlungsposition. Im Moment sind wir an so einem Punkt, an dem international, aber auch hier im Land, gerade das auch als Zauderei teilweise wahrgenommen wird. Also er muss aufpassen. Und ich glaube, Chelsea, es wird höchste Zeit für den Besuch und ein paar interessante Bilder in Washington.
Danke, Gordon. Dann sind wir gespannt auf Berichte von dir aus Washington, D.C.
Ja, danke, Chelsea.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Klaus von Donani ist 93 Jahre alt und eine Instanz. Er war SPD-Bildungsminister unter Willy Brandt, später erster Bürgermeister von Hamburg. Im Interview mit Gabor Steingart fordert er, den Begriff der Nation wieder als Basis von demokratischer Politik zu nehmen. Nur so könne auch Europa wieder stärker werden.
Wir müssen also sehr wohl eine Gemeinsamkeit der Europäer sehen, aber sie setzt sich dann eben zusammen aus wohlverstandenem eigenen Interesse und aus den Nationalstaaten. Wir können daraus keinen Nationalstaat Europa machen.
Unsere Börsenexpertinnen Anne Schwed und Annette Weisbach analysieren die Quartalszahlen von Google-Mutter Alphabet und die neueste OPEC-Entscheidung. Wir staunen darüber, was die Wissenschaft nicht weiß über die Welt der Bäume und wir freuen uns über den Anglizismus des Jahres. Klaus von Donani hat ein bewegtes Leben geführt. Als Jugendlicher erlebte er den Zweiten Weltkrieg. Er musste als 16-Jähriger zum sogenannten Volkssturm und war kurze Zeit in Kriegsgefangenschaft. Dann aber der Aufstieg. Abitur, Jurastudium, Dissertation und Besuche in Yale und Stanford. Später Minister unter Willy Brandt, dann erster Bürgermeister von Hamburg und verschiedene Tätigkeiten in der Wirtschaft. Jetzt hat er mit 93 Jahren ein neues Buch geschrieben. Nationale Interessen, Orientierung für deutsche und europäische Politik in Zeiten globaler Umbrüche. Gabor Steingart hat ihn angerufen. Es ist ein tiefes, lebhaftes Gespräch geworden über Außenpolitik, über europäische Selbsttäuschung und über den Begriff der Nation. Am Samstag das ganze Interview, heute Morgen ein Auszug.
Einen schönen guten Morgen, Klaus von Donani.
Einen schönen guten Morgen an Sie, Herr Steingart.
Sie haben ein Buch geschrieben in fast schon biblischem Alter, ein Buch über nationale Interessen. Die Nation ist für viele ein Relikt von gestern, für Sie ganz erkennbar nicht. Warum nicht?
Weil nur in der Nation eine demokratische Grundlage bestehen kann. Sie können sich ja wohl nicht vorstellen, dass ein Parlament, was aus 27 Staaten zusammengesetzt ist wie in Europa und mit 24 Sprachen diskutiert und dann heute eine Präsidentin hat, die eine Malteserin ist, dass dort das Schicksal Deutschlands entschieden werden kann. Das ist nicht möglich. Die Nation ist die größte mögliche demokratische Einheit. Das ist völlig unbestreitbar. Und zugleich ist die Nation natürlich auch die Grundlage, auf der dann die Interessen der Bewohner dieser Nation vertreten werden.
Viele hatten gehofft, die Nation würde in einem größeren Ganzen, in Europa zum Beispiel, aufgehen und ein demokratisches Europa würde die demokratisch legitimierte Nation ersetzen. Aber sie kommen am Ende zu dem Urteil, dass das zumindest bislang als nicht gelungen betrachtet werden kann.
Ja, ich gehe sogar weiter. Ich sage, dass es gar nicht gelingen kann. Dass es auch nirgendwo in der Welt funktioniert, außer sie haben eine Einsprachennation wie in den USA, die sozusagen zusammengebracht worden ist aus verschiedenen Teilen. Aber sie haben es ja kaum in Kanada geschafft, wenn Sie mal Quebec angucken. Und sie haben gleichzeitig gegenwärtig ja eine Auflösung von Nationen. Schauen Sie mal nach Katalonien, schauen Sie auf das Problem Schottland, Großbritannien, schauen Sie auf die Probleme Korsika, Frankreich. Also die Selbstbestimmung der Menschen ist ein zentrales Ziel der Menschheit. Und da sind Größenordnungen wie die in Europa als ein gemeinsames nationales Interesse nicht denkbar. Sie können ja nur nach Frankreich heute gucken. Da wird eben die Atomenergie nach vorne gestellt, in Deutschland das Gegenteil. Und beides sind natürlich berechtigte Interessen.
Nun hatten aber viele auch in Ihrer Generation, Helmut Kohl war vielleicht Ihnen in vielerlei Hinsicht fern, aber doch in einem immer ganz nahe, dass Europa schon eben eine Chance sei, auch für die Länder, die sich im Nationalismus dann verrannt haben. Wie beurteilen Sie heute dieses Europa und seine Entwicklungschancen? War es das schon oder hilft hier noch eine weitere Stufe der Integration und der Harmonisierung? Entsteht dann noch ein höheres Rechtsgut oder ein höheres kulturelles Gut als die Nation?
Aber natürlich, das ist ja schon heute so. Natürlich hat Europa auch gemeinsame Interessen. Aber diese gemeinsamen Interessen basieren auf den unterschiedlichen Interessen der Mitgliedstaaten. Malta hat eben andere Interessen als Irland oder als Großbritannien hatte, bevor sie aus Europa ausgeschieden sind. Wir müssen also sehr wohl eine Gemeinsamkeit der Europäer sehen, aber sie setzt sich dann eben zusammen aus wohlverstandenem eigenen Interesse und aus den Nationalstaaten. Wir können daraus keinen Nationalstaat Europa machen.
Deutschland braucht wieder, schreiben Sie, eine nationale Identität. Was stellen Sie sich darunter genau vor?
Wir haben eine nationale Identität. Die besteht im Wesentlichen aus unserem Selbstverständnis eines föderalen Sozialstaates. Wir haben über den Holocaust und über die Folgen des Hitlerregimes haben wir eine Situation, in der den Deutschen ein großer Teil des sogenannten nationalen Erbes abgeschnitten worden ist. So wie es noch in Frankreich besteht, so wie es in Großbritannien natürlich extrem besteht, so wie es auch in Spanien besteht, das ist bei uns durch die Hitler-Diktatur abgeschnitten worden.
Abgeschnitten worden durch uns selber. Durch
uns selber, natürlich, ganz klar. Und durch uns selber, aber eben es ist sozusagen, diese Folge ist unübersehbar. Wenn Sie heute in den deutschen Schulen schauen, Geschichtsunterricht spielt gar keine Rolle mehr. Es wird diskutiert, ob man das Bismarck-Denkmal überhaupt stehen lassen kann. Das ist alles in Frankreich undenkbar. Macron führte Präsident Trump an den Sarkophag von Napoleon im Invalid. Also die haben ein ganz anderes Bewusstsein ihrer historischen Identität und unsere ist im Wesentlichen eine gegenwärtige des erfolgreichen Sozialstaates, also eine Struktur, die deutsche Tradition ist und die wir auch pflegen müssen.
Aber wir können für unsere Sicherheit im Moment jedenfalls und wollen das offenbar auch gar nicht alleine sorgen. Dafür ist der Vormund, sind die Vereinigten Staaten da. In Ihrem Buch nehme ich eine sehr kritische, vielleicht sogar über die Jahrzehnte gewachsene Distanz zu den Vereinigten Staaten, richtig?
Nicht zu den Vereinigten Staaten, aber zu dem, wie die Vereinigten Staaten ihre Interessen in Europa leben. Ich gehe davon aus, dass die Vereinigten Staaten im Grunde genommen Europa nicht wirklich schützen. Denn wenn man sich heute die Lage in der Ukraine ansieht, dann ist ja seit vielen Jahren, hat ja keine wirkliche Entspannungspolitik gegenüber Russland stattgefunden. Und es ist unbestreitbar, dass im Jahr 1990, als es eine Chance gab, sich mit Russland näher zu kommen und mit einem weich gewordenen und auch nicht mehr wirklich aggressiven Russland, wie es im Kalten Krieg ja vielleicht so verstanden werden konnte, sich zu vereinen und sich zu verständigen auf jeden Fall, dass diese Chance ist von amerikanischer Politik bewusst zurückgewiesen worden. Und seitdem leben wir in Europa in einer ständigen Spannung gegenüber Russland und das ist nicht im Interesse Europas.
Wir Europäer, schreiben Sie, sind Objekt US-amerikanischer geopolitischer Interessen und waren niemals wirklich Verbündete, denn wir hatten nie ein Recht auf Mitsprache. Ist das nicht ein bisschen zu streng? Ist das nicht ein bisschen zu streng, Herr von Donani?
Nein,
nie ein Recht auf Mitsprache?
Wir haben nie ein Recht auf Mitsprache. Wobei denn? Wo hatten wir der amerikanische Sicherheitsberater unter Kennedy, McGeorge Bundy, hat schon im Jahr 1963, ich schreibe ja darüber, zu Adenauer gesagt, Europa wird nicht von Frankreich, nicht von Großbritannien und nicht von Deutschland geführt. Europa wird von den USA geführt. Wörtliches Zitat.
Genau, aus der Adenauer-Zeit. Danach kamen aber zwei ihrer sehr berühmten Parteigenossen, Willy Brandt mit der Ostpolitik, die zu einem Gutteil in Berlin von ihm und Egon Bahr konzipiert und später dann erst von den Amerikanern wirklich adaptiert wurde. Und Helmut Schmidt und die NATO-Nachrüstung wollen wir beide auch nicht vergessen. Auch das ja eher doch ein deutsches Drängen, wo Sie sagen, kein Recht auf Mitsprache. Ich hatte das Gefühl, Helmut Schmidt hat ziemlich mitgesprochen.
Nein, das glaube ich, hat er nicht. Auf jeden Fall war er selber ja auch schon 1961 sehr kritisch, indem er gesagt hat, wir haben kein Interesse daran, als ein zerstörtes Land wieder befreit zu werden und in einem eventuellen Krieg. Also Helmut Schmidt war sehr skeptisch. Und
1961, ich spreche von dem Bundeskanzler.
Ja, ich spreche von dem Bundeskanzler. Als ich das war 61, aber ich spreche auch vom Bundeskanzler. Als ich eine NATO-Übung in seiner Kanzlerschaft führte und ihm berichtet habe, dass ganz ohne Abstimmung mit uns über Deutschland taktische Nuklearwaffen abgeworfen wurden, um eine Art Cordon sanitaire, also eine Art Sperrgürtel gegenüber russischem Vormarsch zu setzen, habe ich mich bei Helmut Schmidt beschwert und mein Kollege, Botschafter Klaus Blech, war ja mit dabei, der war ja mein Stellvertreter in dieser NATO-Übung. Und da habe ich darauf aufmerksam gemacht, das geht doch nicht, dass ohne Abstimmung mit uns das gemacht wird. Daraufhin hat er gesagt, Klaus, ich weiß das, mir ist diese Strategie bekannt. Und dann hat er hinzugefügt, und wenn sich kriegerische Entwicklungen in Europa gefährlich entwickeln, werde ich Deutschland für neutral erklären. Daraufhin habe ich ihm gesagt, Helmut, dann ist es zu spät. Das alles zitiere ich ja auch in meinem Buch, das nach meiner Meinung in dieser Beziehung auch wirklich gelesen werden sollte, weil man es natürlich in so Stücken nicht wirklich zusammensetzen kann.
Aber zwischen dem, was Ihr Buch vertritt und dem, was Ihr Parteifreund Olaf Scholz derzeit tut, nämlich nichts, da liegen Welten.
Ja, der muss ja auch erstmal sozusagen seine Partei, sie hat ja eine nicht ganz einfache Koalition, wie Sie wissen. Und da gibt es und gab es in dieser Beziehung ja auch sehr unterschiedliche Auffassungen.
Aber weiß er denn selber, was er will? Sie kennen den Spruch, wenn ich selbst nicht weiß, wo ich hin will, dann ist jede Richtung falsch.
Ich denke schon, dass er weiß, wo er hin will. Aber die Debatte wird ja auch nicht über Scholz geführt. Ich führe jetzt eine Debatte darüber, dass Europa sich besinnen muss, die eigenen Sicherheitsinteressen zu vertreten, weil die Amerikaner werden das nicht tun. Sie werden nur ihre eigenen Interessen vertreten. Und wenn zum Beispiel im Koalitionsvertrag steht, Europa wäre nuklear geschützt, so ist das natürlich absoluter Unsinn. Denn die Amerikaner haben ausdrücklich erklärt, Biden hat das jetzt nochmal bestätigt im Mai des vergangenen Jahres, dass die USA die nuklearen Waffen nur einsetzen, wenn sie selbst direkt betroffen werden. Und das findet natürlich nicht statt an den Grenzen zur Ukraine, nicht an den Grenzen zu Polen und auch nicht an den Grenzen zu Deutschland. Da sind ihre eigenen Interessen nicht betroffen. Wir haben keinen nuklearen Schutz, sondern wir haben nur einen konventionellen Schutz nach dem sogenannten Flexible Response System. Die Amerikaner sagen, wir haben eine bewegliche Antwort, eine unterschiedliche Antwort, je nachdem, was passiert, aber nicht eine nukleare. Und deswegen ist Europa auch einer möglichen Bodenkrieg in Europa völlig ausgesetzt, während die Amerikaner zu Hause 6000 Kilometer entfernt in aller Ruhe zugucken können.
Das heißt aber, wir würden uns einer Sicherheitsillusion hier hingeben.
Ich will das nicht eine Sicherheitsillusion nennen, weil natürlich die NATO auch als solche, auch ohne nukleare Abschreckung, eine gewisse Sperre für russische Interessen gibt. Insofern würde ich das nicht nur eine Illusion nennen. Aber es ist eine unvollständige Europapolitik. Die Europapolitik muss selber für die europäische Sicherheit sorgen. Und wenn wir das nicht einheitlich können, weil die Unterschiede zwischen Polen und Portugal eben doch sehr groß sind, auch die Gefährdungsunterschiede, dann müssen es die Nationen tun, die diese Verantwortung haben und spüren. Und das ist Frankreich in erster Linie und Deutschland. Und Macron beginnt ja auch, das gegenwärtig deutlich zu machen.
Wenn Olaf Scholz uns zuhören würde, Herr von Donani, würde er sagen, okay, ihr habt wahrscheinlich abstrakt recht, ihr zwei da, aber was genau soll ich konkret tun? Die Wahrheit ist immer konkret. Soll ich Militärmaterial nach Kiew liefern? Das ist konkret eine Frage.
Nein, sagen Sie. Aber auch keine Helme, weil das natürlich die Leute zu einer gewissen ironischen Bemerkung veranlasst. Das würde ich auch nicht tun.
Also keine Lieferung von Waffen, auch nicht Defensivwaffen in die Ukraine?
Nein, gegenwärtig keine Waffen in die Ukraine, aber eine klare Erklärung. Mit Deutschlands Zustimmung wird es in den nächsten 10 Jahren keinen Beitritt der Ukraine zur NATO geben. Punkt, Ende.
Verstehe.
Und dann sagen, und in diesen 10 Jahren werden wir versuchen, gemeinsam zwischen Amerika und Russland eine europäische Sicherheitsordnung zu schaffen, die europäischen Interessen entspricht und nicht nur den Interessen der USA.
Das Gespräch ging noch weiter, über eine halbe Stunde. Unter anderem darüber, was wir von Willy Brandt lernen könnten für eine kluge China-Politik.
Wir werden den Aufstieg Chinas nicht behindern können, erfolgreich aus Europa. Und die einzige Möglichkeit, die wir haben, um in Asien eventuell eine gewisse Rolle zwischen den USA und China zu spielen, wäre, dass wir mit China in einem Gesprächsverhältnis bleiben und nicht in erster Linie in einem Verhältnis, in dem man sich nur gegenseitig kritisiert. Und da bin ich dann ganz wiederum zurück bei der Politik von Willy Brandt. Der hat natürlich die Leute an der Spitze der Sowjetunion auch nicht persönlich besonders gemocht. Aber er hatte den Mut und die Kraft und die Weitsicht, mit den Leuten auf Augenhöhe zu sprechen und sozusagen auf dieser Ebene dann voranzukommen. Und das müssten wir mit China auch entwickeln. Und da ist jede Form von moralisierender Außenpolitik nach meiner Meinung nicht angebracht.
Das ganze Gespräch mit Klaus von Donani am Samstag auf thepioneer.de und in der Pioneer App. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Hier gibt es wieder neue, spannende Zahlen. Welche, das weiß meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen aus New York.
Für Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, ging es in der Vergangenheit steil bergauf. Jetzt gibt es neue Zahlen. Konnte das Unternehmen seinen Erfolgskurs fortsetzen?
Absolut, Chelsea. Alphabet konnte ja gestern nach Börsenschluss alle Analystenerwartungen übertreffen. Trotz Pandemie und trotz Inflation konnte Alphabet seinen Umsatz um 32% steigern. Im Cloud-Geschäft gab es sogar ein Plus von 45%. Die Alphabet-Aktie konnte über das ganze Jahr gesehen um 65% zulegen. Das ist mehr als alle anderen großen Tech-Firmen. Und auch gestern gab es wieder ein gutes Plus. Noch bevor die Zahlen rauskamen, ging es für die Aktie um 1,7% nach oben. Nach Börsenschluss, als dann die Zahlen rauskamen, kam noch mal ein Plus von 9% obendrauf. eine Alphabet-Aktie kostet jetzt über $3,000. Ganz schön teuer, oder? Und deshalb hat der Konzern gestern auch noch eine andere Ankündigung gemacht. Und zwar soll es im Juli einen 20:1 Aktiensplit geben. Das heißt, jeder Anleger bekommt für jede Alphabet-Aktie im Juli nochmal 19 weitere ins Depot. Nach aktuellem Kurs wäre dann jede Aktie rund $150 wert. An dem Gesamtwert des Unternehmens ändert sich dadurch aber gar nichts. Im Gegenteil, jetzt haben auch Kleinanleger die Chance, mit wenig Geld am Erfolg von Google teilzuhaben.
Danke, Anne. Und wir machen jetzt direkt weiter mit Annette Weißbach. Guten Morgen nach Frankfurt.
Guten Morgen, Chelsea.
Die Krise zwischen Russland und der Ukraine treibt den Ölpreis immer weiter nach oben. Doch jetzt gab es eine kurze Entspannung. Das lag vor allem an dem OPEC-Treffen, oder?
Ja, genau. Die Organisation der erdölexportierenden Staaten, kurz OPEC, kommt zusammen und entscheidet über die Förderquoten und die Fördermenge natürlich. Eigentlich hatte man erwartet, dass da gar nichts passiert. Und jetzt aber kam die US-Investmentbank Goldman Sachs mit einem Bericht heraus, in dem sie sagen, es könnte passieren, dass es da doch eine Erhöhung der Förderquoten geben könnte durch die OPEC. Und das hat dazu geführt, dass der Ölpreis von seinem 7-Jahres-Hoch wieder ein wenig zurückgegangen ist. Nun, es wird interessant werden, was die OPEC entscheidet. Kenner der OPEC sagen, dass sie eigentlich auch mit einem Ölpreis zwischen $70 und $80 total happy sind, dass sie gar dieses hohe Niveau nicht brauchen. Im weiteren Jahresverlauf erwartet man aber, dass auch mehr Angebot auf den Markt kommt, wie unter anderem auch schon von der Schieferölexploration in Amerika, aber das dürfte erst in der zweiten Jahreshälfte kommen. Deshalb ist die erste Jahreshälfte wahrscheinlich geprägt von einem doch sehr hohen Ölpreis, sollte die OPEC sich nicht entscheiden, die Förderquoten nochmal anzuheben.
Vielen Dank, Annette. Wir hören uns morgen wieder.
Danke, Chelsea. Den schönen Tag.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass dieses Wort zum Anglizismus des Jahres gekürt wurde.
Ja, auch nach der Boosterimpfung.
Auch Booster genannt.
Und boostern.
Auf dem Siegertreppchen steht boostern. Das Verb boostern haben wir in letzter Zeit so oft gehört und gesagt, dass man manchmal vergisst, dass es ja eigentlich kein deutsches Wort ist. Das deutsche Äquivalent dazu würde Auffrischungsimpfung heißen. Da geht doch boostern viel leichter von den Lippen. Und genau das war auch einer der Gründe, warum es zum Anglizismus des Jahres gekürt wurde. Boostern beziehe sich im Gegensatz zu Auffrischungsimpfung nur speziell auf Impfungen gegen Corona und ermöglicht gleichzeitig eine gezielte Kommunikation. Außerdem sei das Wort optimistisch mit einem dynamischen Klang. Das finden wir auch. Das Wort hat sich diesen Sieg wohlverdient. Ein guter Booster für die deutsche Sprache.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Dass es noch so viele Baumarten gibt, die wir noch gar nicht kennen. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hierzulande versperren Kiefern, Eichen, Weiden und Birken die Sicht. Eine aktuelle Untersuchung der Forschenden um Roberto Cazzola Gatti von der Universität Bologna in Italien zeigt, dass es weit mehr Bäume gibt, als uns bekannt ist. Insgesamt 73.000 Arten von Bäumen soll es laut Statistik geben, aber etwa 9.200 davon seien laut Berechnungen noch gar nicht entdeckt. Die Artenvielfalt oder besser gesagt die Baumvielfalt ist in Deutschland gut erforscht. Deswegen kennen wir auch die rund 40 Baumarten, die es in deutschen Wäldern gibt, sehr gut. In den Tropen gibt es noch viele Gebiete, die noch nicht systematisch erfasst wurden. Und hier könnten sich auch einige der 9.200 noch nicht entdeckten Baumarten verstecken. Wenn Sie also das nächste Mal in Südamerika, Eurasien oder Afrika unterwegs sind und einen Baum erspähen, der Ihnen Spanisch vorkommt, dann melden Sie das doch Roberto Cazzola Gatti und seinem Forscherteam. Die sind dankbar für jeden Hinweis. Denen geht es wie Bono. Der hat auch noch nicht gefunden, was er sucht. Ich wünsche Ihnen einen geduldigen Start in diesen Tag. Ich bin Chelsea Speaker. Wir hören uns morgen wieder. Same time, same place.